Eine Unternehmerpartei ist dringend notwendig, weil an jedem Unternehmer ganz viele Mitarbeiter hängen. Eine Diskussion, ob mit einem Lkw-Fahrer, einem Angestellten oder selbst mit einem Mitarbeiter, der Mindestlohn erhält, fördert Konsens darüber, dass der Staat zu viel nimmt und dass der Staat als Umverteiler es schlicht nicht kann. Der Ruf nach Teilzeit kommt ja nicht primär daher, dass Menschen nicht arbeiten wollen, sondern dass unser Steuersystem es geschafft hat, mehr Arbeit zu bestrafen, anstatt zu belohnen.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Poststiftung. Jeden Donnerstag sprechen wir über das, was Deutschland bewegt. Diese Woche geht es um die Frage, was politische Freiheit heute bedeutet und ob es dafür eine neue Art von Partei braucht. Mein Name ist Beatrice Achterberg und mir gegenüber sitzt jemand, der darüber viel zu erzählen haben dürfte, nämlich Frauke Petri. Hallo Frau Petri.
Hallo Frau Achterberg.
AfD, die Blaue Partei und jetzt Team Freiheit. Das sind die Parteien, die Frauke Petri seit 2013 mitgegründet und geleitet hat. Die jüngste Neugründung, das Team Freiheit, soll aber so ganz anders sein als alle anderen Parteien im Land. Eine Antipartei, die Frauke Petri zusammen mit dem Ex-FDPler Thomas Kemmerich jetzt führt. Eine Partei, die laut Satzung bürgerliche Freiheiten fördern und verteidigen will. Was für sie Freiheit ist, wie das Verhältnis zu ihren ehemaligen Parteien heute ist und wo sie sich bei den kommenden Landtagswahlen sieht, darüber will ich jetzt mehr erfahren. Aber erstmal, Frauke Petri, wann haben Sie sich dann das letzte Mal in Ihrer Freiheit eingeschränkt gefühlt?
Nein, wir können ja beobachten, wie Deutschland sich in den vergangenen Jahrzehnten, das ist, glaube ich, kein Prozess, der erst in den letzten 5 Jahren begonnen hat, von einem Land, das viel Wert auf Verantwortung der Wirtschaft oder der Bürger gelegt hat, zu einem Land entwickelt hat, in dem der Staat immer mehr regelt. Und da geht es gar nicht so sehr um die Frage, wo ich mich alleine eingeschränkt fühle. Es gibt dazu ja reihenweise Untersuchungen, ob das bei der Meinungsfreiheit anfängt, wo weit mehr als die Hälfte der Bürger inzwischen sagen, wir haben den Eindruck, unsere Meinung nicht mehr frei äußern zu können, egal wo.
Sagt beispielsweise eine Allensbach-Studie.
Genau. Oder wo Menschen wissen, dass wenn sie auf der Arbeit, sagen wir mal, politische Richtlinien kritisieren, auch wenn die vielleicht gut gemeint sein mögen, beim Punkt Nachhaltigkeit oder bei anderen Dingen, dass sie dann nicht sicher sind, ob sie ihrer Arbeit weiterhin nachgehen dürfen. Also wir haben neben der Meinungsfreiheit, die aus meiner Sicht schon ein weit fortgeschrittenes Glied in der Kette ist, überall in diesem Land Eingriffe des Staates, Eingriffe der Politik in Verträge, ins Arbeitsrecht, in die Art, wie Unternehmen wirtschaften, bei der Frage, was wir essen sollen. Und wie gesagt, ich bestreite oder denke gar nicht, dass Politiker das in allen Fällen böse meinen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, die allermeisten von denen meinen es gut, aber wir werden nicht zu Unrecht vor denjenigen gewarnt, die es immer gut meinen. Denn die endliche Frage lautet: Wer sollte in einem Land die Entscheidung treffen? Und da gibt es bis hinauf in die Europäische Union einen Grundsatz, der zwar überall steht, aber der uns verloren geht. Und der verbirgt sich hinter dem sperrigen Wort Subsidiarität. Übersetzt heißt das nichts anderes, als dass Entscheidungen dort getroffen werden sollen, auf der möglichst niedrigsten Ebene, wo sie auch getragen, geschultert werden müssen. Und die kleinste Einheit der Subsidiarität ist der Bürger.
Und wo haben Sie sich als Bürgerin zuletzt eingeschränkt gefühlt, auch wenn es gut gemeint war?
Na, das habe ich gerade schon beschrieben. Jeden Tag, bei der Frage, wie ich sprechen soll, bei der Frage, was wir essen sollen, bei der Frage, dass der Staat mir als Unternehmer sagt, wie ich mein Unternehmen zu führen habe, am besten welchen Strom ich benutze, abgesehen davon, dass es keinen grünen Strom gibt. Bei der Frage, wie ich ein Unternehmen ausgestalte, es gibt zahlreiche Eingriffe. Wir haben das Thema Teilzeit jetzt gerade auf der politischen Diskussionsagenda.
Die Lifestyle-Teilzeit, die MIT der Union gefordert
hat. Also es gibt sozusagen ganz viele Bereiche, die in der Wirtschaft begonnen haben. Der Mindestlohn ist eine eklatante Mogelpackung. Das betrifft mich nicht persönlich. Aber darum geht's ja nicht, sondern die Frage gilt, was tut Politik seit vielen Jahren mit diesem Land und welche Auswirkungen hat das wirtschaftlich? Da gibt es ja nun gar keinen Streit mehr darüber, dass wir absteigen. Die Frage ist nur, wie halten wir diesen Abstieg auf? Bei der Frage der Währung, bei der Frage der Verteidigungsfähigkeit, bei der Frage der Schulleistung, bei der Frage der Zukunftsperspektive, der Zukunftsfreude oder vielmehr Zukunftssorge. Also man muss immer sagen, dass während ein Großteil der Welt trotz aller Krisen und Verwerfungen, die es gibt, Wachstumsperspektiven hat, sind wir als Deutschland leider mal wieder der kranke Mann nicht nur Europas, aber vor allen Dingen Europas. Und das hat damit zu tun, wie Politik und staatliche Institutionen den Menschen das Leben reglementieren, weil sie glauben, es besser regeln zu können als der Einzelne. Und das ist unser Hauptproblem und das kann man an allen Feldern durchdeklinieren.
Und Sie wollen mit Ihrem Team Freiheit jetzt dafür kämpfen, dass es wieder mehr Freiheit gibt in Deutschland?
Selbstverständlich. Also Freiheit ist die Voraussetzung für unser westliches Lebensmodell. Und in Sonntagsreden sprechen viele Politiker gern davon, dass wir eine freiheitliche Demokratie seien. Ich habe das Gefühl,
würden Sie sagen, dass wir keine freiheitliche Demokratie mehr sind?
Na, ich frage mich, was darunter die allermeisten verstehen, die dieses Wort in den Mund nehmen, wenn sie gleichzeitig, wie Herr Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, in der Öffentlichkeit Zensur von ihm offensichtlich unliebsamen Medienhäusern fordert und das hinterher noch nicht mal zugeben will. Es ist dringend nötig, die Menschen in diesem Land von dieser Art von Regulierung und Reglementierung zu befreien, weil am Ende nicht der Politiker die Werte schafft. Es sind die Bürger, es sind die Unternehmer, es sind die vielen Selbstständigen. Das sind diejenigen, die dieses Land aufgebaut haben. Und wir können ja ins Ausland schauen, wo ähnliche Probleme, die wir als Deutschen ja nicht alleine haben, gelöst werden. Und nicht umsonst sagen wir, dass Argentinien und Javier Milei ein Vorbild ist, weil er aus ähnlichen Strukturkrisen einen Lösungsweg gefunden hat, vor dem die meisten hierzulande immer noch die Augen verschließen.
Javier Milei, der argentinische Ministerpräsident, hat die Kettensäge zum Symbol gegen also die Befreiung des übergriffigen Sozialstaats gemacht. Auch Sie wollen mit der Kettensäge an den deutschen Sozialstaat. Können Sie mal drei Dinge nennen, die Sie sofort beenden würden? Und vielleicht auch noch, wie würden Sie das machen?
Der Sozialstaat, ich glaube, das ist das, was man als allererstes verstehen muss, lagert die Fürsorge des Einzelnen für die Gemeinschaft, also das, was wir gemeinhin unter Solidarität verstehen, unter Zusammenleben, unter sozialer Gemeinschaft, an Institutionen aus. Und das mag wohl gemeint gewesen sein, war immer gedacht als Hilfe für die Schwächsten. So kamen die Sozialreformen unter Bismarck zustande. Im Übrigen, was viele nicht mehr wissen, in Konkurrenz zu dem Genossenschaftsmodell, das von den Raiffeisenbrüdern und auch von Schulze-Delitzsch vertreten wurde, einem Bundestagsabgeordneten des Reichstags, den viele nicht mehr kennen und der deswegen so heißt, weil er aus Delitzsch kam. Deswegen
Ihr Wohnort aktuell.
Genau, ist dort, wo wir seit etlichen Jahren wohnen, insofern uns wohl bekannt. Und was ist das, was passiert ist? Wir haben in Deutschland über viele Jahre sehr viel Wohlstand erwirtschaftet, weil Marktwirtschaft sozial ist, weil Marktwirtschaft Werte schafft, die dann es erlauben, von den erwirtschafteten Werten natürlich auch anderen abzugeben und der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Und das, was wir aber getan haben, im steigenden Maß seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, ich bin Jahrgang 75, also ich habe das sozusagen natürlich auch in der Rückschau gelernt, aber es lässt sich nachlesen, wir haben den Staat, wir haben die Umverteilung über politische Institutionen ausgeweitet, professionalisiert. Wir haben ganz viele Einzelregelungen, über 500 Sozialleistungen uns in diesem Land erdacht, die sich zum Teil auch gegenseitig konterkarieren. Was auf der Strecke geblieben ist, ist der Zusammenhalt untereinander. Und jetzt komme ich zu den drei Punkten, die Sie
aber
erfragt haben.
Kurze Nachfrage, ja. Ist aus Ihrer Sicht der Staat zuständig für den Zusammenhalt?
Nein, ganz im Gegenteil. Also wir können institutionell menschliche Wärme nicht erzeugen. Und das ist genau das, was einer meiner Hauptkritikpunkte am deutschen Sozialstaat ist. Dadurch, dass wir Verantwortung auslagern, sie von den Bürgern wegnehmen, haben Bürger verständlicherweise das Gefühl, ich gucke auf meinen Lohn- und Gehaltszettel, ich sehe, was ich an Steuern und Sozialabgaben zahle und habe damit meine gesellschaftliche Pflicht und Schuldigkeit getan. Ob um die Ecke eine ältere Frau alleine wohnt, die vielleicht meine Hilfe bräuchte, wird bei vielen Menschen nachvollziehbarerweise, ich kritisiere das gar nicht, aber ich stelle es fest, gar nicht mehr gefragt, denn wir haben alle das Gefühl, wir haben bereits alles geleistet und der Staat hat schon von mir genommen, um dieses Thema zu bearbeiten. Aber genau genommen können wir menschlichen Zusammenhalt und Fürsorge und natürlich auch die emotionale Bindung, die damit einhergeht, können wir nie an eine kalte Institution auslagern. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen haben wir in unserer Kampagne Ende letzten Jahres ja auch gesagt, Sozialstaat absägen, Nächstenliebe ohne Staat, weil soziale Fürsorge ein Geben und Nehmen ist. Und das beinhaltet eins, was der Sozialstaat auch nicht leistet, es beinhaltet soziale Kontrolle. Heute übt die Kontrolle maximale Behörde aus. Aber wenn in früheren Zeiten in einem Genossenschaftsmodell eine Familie Hilfe brauchte und diese Hilfe bekam, denn es ist ja nicht so, als hätte es diese Fürsorge vorher nicht gegeben, dann war in einer Dorf- oder Stadtgemeinschaft natürlich auch die soziale Kontrolle vorhanden. Das heißt, diejenigen, die Hilfe benötigten, mussten auch wieder auf die Beine kommen. Heute,
aber meinen Sie, dieser Zustand kehrt zurück, wenn man jetzt Sozialleistungen unterschraubt? Ist das nicht so ein bisschen
wir können nicht zurück. Nein, wir können nicht zurück ins 19. Jahrhundert, darum geht es gar nicht. Aber das Grundprinzip zu verstehen, heißt, eine Lösung zu finden, wie wir zurückkehren zu Eigenverantwortung und auch der Möglichkeit, Probleme selbst zu lösen. Heute geht es primär darum, wie kann der Staat noch mehr vereinfacht Leistungen zahlen. Aber der Staat zahlt ja gar nicht. Diese Leistungen müssen erarbeitet werden. Und wir sind ja längst dabei, dass die Zahl der Nettosteuerzahler weiter sinkt, dass es sich nicht mehr lohnt, mehr zu arbeiten. Der Ruf nach Teilzeit kommt ja nicht primär daher, dass Menschen nicht arbeiten wollen, sondern dass unser Steuersystem es geschafft hat, mehr Arbeit zu bestrafen, anstatt zu belohnen. Und deswegen müssen wir fragen, was ist die Rolle des Staates, was ist die Rolle des Bürgers und welche Leistungen sollen überhaupt der Staat bezahlen und kontrollieren und welche Leistungen oder welche Fürsorge ist bei den Bürgern viel besser aufgehoben. Der Sozialstaat ist zu teuer, er ist unübersichtlich, er ist ineffizient und der Apparat selbst frisst einen Großteil des Geldes, wie beim Bürgergeld ja vielfach belegt, an Verwaltungskosten, die also am Ende denjenigen, die sie erhalten, sollen auch noch verloren gehen.
Ist Teil Ihres Programms, die Staatsquote zu senken. Die liegt jetzt bei knapp 50% und Sie wollen die auf sage und schreibe 25% senken. Das ist niedriger als in der ganzen EU, ist niedriger als die marktliberaleren USA. Wie wollen Sie das genau schaffen?
Vielleicht eine Vergleichszahl. Es stimmt, die 25%, die wir, wenn man diesen Staatsumbau konsequent angeht, auch innerhalb von 4 bis 5 Jahren erreichen kann aus unserer Sicht, ist relativ nah an der Schweiz. Also die Schweiz liegt bei knapp über 30%, knapp 32%. Und die Schweiz hat bekanntermaßen durchaus einen sehr gut funktionierenden Sozialstaat.
Das stimmt.
Ja. Insofern sind wir gar nicht weit weg von einem sehr realen Beispiel in einem zugegebenermaßen sehr viel kleineren Land als Deutschland.
Das sich dann auch leichter verwalten lässt.
Das sich leichter verwalten lässt, wo aber, und das zahlt wiederum auf das Thema Subsidiarität ein, eines gänzlich anders funktioniert als in Deutschland. Es gibt keine starke Zentralregierung und nun haben wir zwar auch Bundesländer, aber der Föderalismus ist ja bis auf das Thema Bildung und innere Sicherheit de facto nicht mehr vorhanden. In der Schweiz haben die Kantone und auch die Kommunen der Schweiz eine sehr viel größere Autonomie, sowohl bei dem Erheben von Steuern oder auch der Flexibilität beim Thema Steuern und Abgaben. Das heißt, es gibt einen Wettbewerb unter
die Kantone Einheiten. Sind eigentlich in Konkurrenz miteinander, was die Steuerlast angeht. Das
genau,
stimmt.
Genau so ist es. Also das heißt, was wollen wir machen? Wir wollen das Thema Sozialstaat völlig neu denken. Tatsächlich glauben wir, dass es der völlig falsche Ansatz ist, zu versuchen, Einzelmaßnahmen zu verändern oder abzuschaffen, weil sie im politischen Kampf schlicht zerredet werden, weil es natürlich Profiteure dieses Sozialstaats gibt und weil wir, das gehört leider auch zur Wahrheit dazu, auch beim Thema Rente, die Bürger über Jahrzehnte falsch beraten haben. Also ich werde nie vergessen, wir sind beide noch ein bisschen jung dafür, die Rente ist sicher von Norbert Blüm, war damals schon falsch, so wie es heute falsch ist. Anstatt privat vorzusorgen, haben wir vielen Bürgern dieses Landes über Jahrzehnte, als jetzt sie hätten, einen Anspruch.
Dass die Sozialstaatsreformkommission müsste jetzt genau Ihnen total entgegenkommen, oder?
Ja, ich bin gerade dabei, dieses Papier noch durchzuarbeiten, aber ich war schon gleich am Anfang sehr erstaunt, dass ein wesentliches Problem, das wir bei den Finanzen ja zu lösen haben, die finanzielle Situation der Kommunen und der Landkreise in diesem Land ist. Und schon auf Seite 7 dieses Papiers lesen wir, dass die Kommission sich dafür gar nicht zuständig sieht. Nach dem Motto, die Kommunen sind historisch, ich übersetze mal, pleite, so steht es da nicht, es steht sehr viel höflicher formuliert. Sie haben historisch große Schwierigkeiten mit ihren Finanzen, aber das war nicht Teil der Kommission und muss gelöst werden. Das ist so ein ungefähr.
Brauchst du eine neue Kommission?
Braucht es eine weitere Kommission? Also, Tatsache ist, die Kommunen haben viel zu wenig Rechte aus meiner Sicht. Ich glaube, das System Schweiz, Föderalismus, Wettbewerb ist das, wo wir auch bei den Kommunen hin müssen. Stattdessen wird aus der Politik gepriesen Mindeststeuersätze, um genau diesen Wettbewerb nun endgültig zu beseitigen. Es geht um Hebesätze bei der Gewerbesteuer, hat die SPD vorgeschlagen, man möge Mindesthebesätze vereinbaren, was natürlich den Kommunen die Möglichkeit nimmt, überhaupt Industrie oder Gewerbe anzusiedeln, wenn ich keinen finanziellen Vorteil gegenüber einer anderen Stadt, einem anderen Bundesland mehr garantieren kann. Dann kommen die Unternehmer nicht. Und was wir erleben, ist, dass Unternehmen abwandern. Also wir erleben in Deutschland, und ich glaube, das ist das vielen Bürgern in der Dramatik noch gar nicht bewusst ist, das, was man in vielen anderen sozialistischen Ländern über Jahrzehnte beobachten konnte. Der Markt wird eingeschränkt. Die Regierung mischt sich aus welchem Grund auch immer ein, um einen angeblichen oder tatsächlichen Missstand zu beheben. Und eine Intervention zieht die nächste Intervention nach sich.
Sie klingen ein bisschen wie der junge Christian Lindner gerade.
Also ich klinge hoffentlich auch wie Friedrich Hayek und Ludwig von Mises, weil das ja etwas ist, was die sogenannte österreichische Schule der Nationalökonomie seit langer Zeit predigt. Obwohl Ludwig Erhard, der erfolgreichste Wirtschaftsminister der Bundesrepublik, auch diese Lehren genutzt hat, um Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, zumindest im Westen, wieder auf den, sozusagen, auf den Erfolgspfad zurückzuführen, sind diese Erkenntnisse in Deutschland leider noch ein Nischenphänomen. In Argentinien sind sie gerade zur Staatsräson geworden und zeigen dort in irrsinnig schneller Zeit große Erfolge. Das ist das, was wir aus unserer Sicht, aus Sicht von Team Freiheit, durchdeklinieren wollen für die gesamte Gesellschaft, weil eines immer gilt, ich schränke zuerst den Markt ein und am Ende muss ich die Meinungsfreiheit einschränken, weil ich Kritik an dem, was die Regierung tut, an irgendeinem Punkt nicht mehr zulassen darf. Und aus meiner Sicht sind wir an dieser Stufe bereits angelangt, die Meinungsfreiheit einzuschränken, nicht nur durch Meldestellen vielfacher Art und Sorte in diesem Land, durch Prozesse gegen Bürger, die bei Social Media ihre Meinung kundtun, ob es nun immer wohlformuliert ist oder nicht, oder auch bei der aus meiner Sicht völlig falschen Forderung, Jugendliche von Social Media fernzuhalten, wenn wir gleichzeitig in vielen Bundesländern das Wahlrecht auf das Alter von 16 abgesenkt haben. Also da geht ganz viel schief und ich glaube, dass die Regierung in weiten Teilen panisch ist. Und ich glaube auch, dass diese Regierung deswegen bis zum Jahr 29 gar nicht halten kann, weil uns die wirtschaftlichen Probleme, nicht nur die Gasmangellage, die uns vielleicht bevorsteht, sehr schnell einholen werden.
Angenommen, Ihre Analyse ist genau richtig so. Je gehemmter die Märkte sind, desto mehr wird auch die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Und Teil davon ist es eben auch, den Sozialstaat zurückzubauen. Haben Sie überhaupt genug Wähler für so ein Programm? Also die Mehrheit der Deutschen ist der Sozialstaat ja schon sehr ans Herz gewachsen.
Meine Erfahrungen, und auch dazu gibt es demoskopische Untersuchungen, zeigen, dass weit mehr als ein Drittel der Deutschen mehr Freiheit wollen. Es gab auch vor kurzem, ich weiß nicht, ob es INSA oder ein anderes Umfrageinstitut war, eine Umfrage dazu, wie viele Bürger eine liberale Partei im Bundestag vermissen. Und das waren, ich glaube, weit mehr als 20%. Also der Bedarf für solche Politik ist vorhanden. Dass Bürger trotzdem Zukunftsangst haben und dass sie natürlich auch das, was sie meinen, eingezahlt zu haben, in diesen Sozialstaat wieder raushaben wollen, das ist völlig verständlich. Aber meine Erfahrung zeigt, ein Blick auf den Gehaltszettel, eine Diskussion, ob mit einem Lkw-Fahrer, einem Angestellten oder selbst mit einem Mitarbeiter, der Mindestlohn erhält, fördert weiten Konsens darüber, dass der Staat zu viel nimmt und dass der Staat als Umverteiler es schlicht nicht kann.
Trotzdem, es gibt eine Umfrage der DGB, nach der 80% der Deutschen sehr viel Wert auf gute soziale Absicherungen legen. Und meine Erfahrung ist, in Gesprächen wollen Leute gerne eine Verschlankung des Staates, aber sobald, das erlebt man ja auch bei den etablierten Parteien, dass dann mal eine Klientel wirklich persönlich betrifft, möchte man das nicht mehr, sei es die Mütterrente, wir hatten die ganze Rentendiskussion, sei es Recht auf Teilzeit abzuschaffen.
Das ist völlig klar. Und das zeigt aber auch, dass das immer der falsche Weg ist, Reformen zu beginnen, indem man ein weit gefächertes Netz an Leistungen, wo viele Klientele über die Zeit bedient wurden. Man könnte auch böse sein und sagen, da wurden schlicht Wählerstimmen gekauft. Etwas, was im Übrigen Bismarck mit seinem Sozialstaatssystem am Ende seines Lebens vorhergesagt hat, dass genau das passieren würde und dass es sehr schwer ist, diese Entwicklung zurückzudrehen. Deswegen mein Vorschlag, lassen Sie uns ein weißes Blatt Papier nehmen und definieren, was ist Aufgabe des Staates? Was ist Aufgabe der Bürger? Was ist Aufgabe der Wirtschaft? Weil wir dann in der Lage sind, nicht hier die Schere anzusetzen und da. Ich habe das vor einigen Monaten mal mit einem wachsenden Baum verglichen. Und jeder Gärtner weiß, wie man Bäume schneidet. Nicht indem man kleine Ästchen beseitigt, sondern indem man einen radikalen Schnitt setzt. Weil man dann fragen kann, wer braucht Hilfe und wer braucht sie nicht. Deswegen steht in unserem Programm ja auch, dass wir drei Gruppen von Menschen in diesem Land sehen, denen geholfen.
Warum machen Sie das alles nicht in der FDP?
Die gibt's doch nicht mehr.
Die gibt es ja schon noch.
Ja,
also, es gibt noch die Landesverbände, es gibt die Bundespartei. Nein, aufgelöst aber, haben sie sich noch nicht.
Nein. Also, das ist eine gute Frage. Warum engagiert man sich mit einem solch radikalen Ansatz nicht in existenten Parteien? Und die Antwort ist ganz einfach, weil die existenten Parteien Teil dieses strukturellen Problems sind. Es gibt in Parteien, egal in welcher, deswegen muss man gar keinen speziellen Parteiennamen nennen, einen Grundsatz, der heißt, abwarten ist die dominante Strategie. Und was bedeutet das? jeder, der seinen Kopf zu früh raussteckt innerhalb der Partei, kann damit rechnen, dass er von parteiinternen Konkurrenten dafür beiseite geschoben wird. In Parteien setzen sich Mitläufer und Opportunisten durch. Das ist in jeder Partei so, über die Zeit. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber Quereinsteiger gibt es selten, weil sie am Ende Konkurrent innerhalb der eigenen Organisation sind. Deswegen werden sie von keiner der aktuellen Parteien zum Thema Sozialstaat zum Beispiel oder Wirtschaftsreformen, wobei es eher radikaler Kahlschlag sein müsste bei den staatlichen Eingriffen, einen substanziellen Vorschlag hören, weil die Parteiräson und das Machtgefüge zu erhalten innerhalb der Partei wichtiger ist, als einen Vorschlag zu machen, der den Menschen und dem Land dient. Alte Parteien werden nie die Lösung bieten, weil sie am Ende ja Nutznießer des Systems sind. Und am Ende wollen die Bundestagsabgeordneten eins, sie wollen dort sitzen bleiben und sie wollen wieder auf die Parteiliste gewählt werden.
Da würden jetzt wahrscheinlich viele Abgeordnete Ihnen vehement widersprechen und sagen, nein, ich möchte das Land mitgestalten und das Leben der Bürger verbessern.
Hinter der Kamera fragen Sie die Abgeordneten, dann werden Sie eine andere Antwort bekommen. Und wir haben das bei der jungen Gruppe der Union gerade gesehen, wie man sie eingefangen hat in der Rentendiskussion. Einige wenige sind stehen geblieben.
Richtig. Die haben sich daran gehalten, nicht bei diesem Rentenantrag mitzustimmen.
Genau, und die anderen sind eingeknickt, weil die schärfste Drohung innerhalb der Partei immer ist, du wirst nicht wieder aufgestellt. Und da der Politikbetrieb einfach sehr lukrativ ist in diesem Land als berufliche Betätigung, deswegen, wie bei jedem anderen Arbeitnehmer übrigens auch, ich verurteile das gar nicht, ist den Job zu behalten die oberste Priorität und nicht dem Land zu helfen.
Sie haben ja schon mal eine dezidierte Antipartei mitgegründet, steckte im Namen Alternative für Deutschland. Wie viele Antiparteien wollen Sie denn eigentlich noch gründen?
Es ist lieb, aber tatsächlich ist die AfD strukturell eine Partei wie jeder andere. Denn ich habe gerade gesagt, aus den herkömmlichen Parteien kann die Erneuerung nicht kommen. Warum? Weil die Abgeordneten Teil der Partei sind und weil die Abgeordneten selbst über ihren Job entscheiden. Also die Parteifunktionäre in den Landesverbänden entscheiden letztlich selbst mit ihren Netzwerken, wer auf Listenplatz 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter kommt. Das ist so, ich vergleiche das immer mit der Wirtschaft, als würden Mitarbeiter in einem Unternehmen entscheiden, an welcher Position im Unternehmen zu welchem Gehalt sie arbeiten. Und jeder, der den Vergleich hört, sagt, undenkbar, kein Unternehmen kann so funktionieren. Genau, deswegen funktionieren Parteien auch nicht, weil es keine Trennung zwischen einer Aufsichtsebene in einem Unternehmen, der Aufsichtsrat zum Beispiel, oder der Geschäftsleitung gibt. In der Politik funktioniert es seit Jahren und Jahrzehnten genau so. Und das ist der Grund, warum Parteien dieses Personal produzieren und warum viele Menschen, es gibt ja viele kluge Menschen in diesem Land, warum viele lieber in die Wirtschaft gehen und dort arbeiten, als statt sich in Parteien zu engagieren.
Wie wollen Sie mit einer Partei quasi das Parteiensystem austricksen?
Nein, es geht gar nicht ums Austricksen. Es geht darum, die Möglichkeiten
oder diese Fallstricke umgehen.
Also wie wollen wir Besserung? Wie wollen wir dafür sorgen, dass es besser wird? Also ein reiner Personalaustausch innerhalb des aktuellen Parteiensystems wird dieses Land nicht gesunden lassen. Das sehen wir auch an der aktuellen Regierung. Das sehen wir auch an durchaus einigen fähigen Abgeordneten der CDU, weil sie innerhalb der Partei feststecken und weil Reformvorschläge schon innerhalb der Partei kassiert werden. In dem Moment, wo sie kompetente Personen, die nicht an einer Partei hängen, die sich dem Ziel verschrieben haben, zum Beispiel die Zahl der Ministerien in Deutschland zu halbieren. Auch das schlagen wir vor. Müssen diese
auch ein Anliegen der aktuellen Bundesregierung, um 10% die Mitarbeiter in den Ministerien zu senken.
Ja, ja, aber ich will nicht die Mitarbeiter senken, ich will die Ministerien abschaffen. So wie Javier Milei auch, weil wir viele dieser Ministerien überhaupt nicht brauchen, weil Dinge nicht in Berlin geregelt werden müssen. Nicht zum Bauen, nicht zur Familie, nicht zum Klima. Genau. Also, was tue ich mit Menschen, die in die Politik gehen, um explizit Bürokratie abzuschaffen? Zu sagen, wir halbieren die Zahl der Ministerien. Die müssen ja damit rechnen, dass das nicht sehr populär ist, was sie tun. Die müssen davon ausgehen, dass sie nicht nochmal wiedergewählt werden. Da sind Menschen, die nicht deswegen Politik machen wollen, weil sie in der nächsten Legislatur wieder im Mandat landen wollen. Sondern das sind Menschen, die sagen, ich tue das, weil ich es als Unternehmer zum Beispiel oder als Bürger oder als Wissenschaftler für immanent wichtig halte, dass wir das Land von diesen Fallstricken, von diesen Fesseln befreien. Das können sie nur mit Menschen tun, die es gar nicht auf eine politische Karriere im Dauerzustand angelegt haben. Und solche Menschen werden sie niemals innerhalb einer klassischen Partei sammeln, denn die müssen sich dort ja schon Jahre verbiegen, um überhaupt in die Lage versetzt zu werden, in ein Parlament gewählt zu werden. Wenn wir Menschen befähigen, in die Politik zu gehen, die sagen, der Staat ist das Problem, und wir schaffen einfach staatliche Institutionen in großem Maße ab, dann ist das etwas, was Menschen, die in der Politik verweilen wollen, nicht unterstützen werden. Übrigens ein ganz harter Kontrast zu den Grünen, denn die Grünen sind ja diejenigen, die primär mit Markt und Wohlstand und Unternehmertum ein riesiges Problem haben. Die Linken toppen das noch, indem sie Millionäre enteignen oder, wenn ich an einige Äußerungen der Vergangenheit denke, sogar auch in Lager stecken würden. Also das ist sozusagen der ultimative Dissens zwischen der Staat muss tun oder der Bürger muss tun.
Es gibt es ja viele Hürden, aber trotzdem, um an diesem Parteiensystem, das wir eben haben, teilzunehmen. Und zuletzt sind Sie mit Ihrem Team Freiheit daran gescheitert, beziehungsweise in Baden-Württemberg haben Sie eine Liste selbst zurückgezogen. Können Sie das einmal erklären, was da passiert ist?
Da ist jetzt gar nichts Schlimmes passiert. Also wir sind ja als Team Freiheit seit Herbst des vergangenen Jahres, also gerade mal 4 Monate am Start. Die Partei wurde erst im September gegründet. Und wir haben darüber nachgedacht, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz anzutreten. In der Tat haben dort auch innerhalb von 8 Wochen 2.500 Unterschriften knapp gesammelt. In Rheinland-Pfalz waren es ungefähr 2.000. Und haben aber auch mit diesem Start der Regierung Merz eine Neubewertung der Situation vorgenommen. Wir halten es für unwahrscheinlich, dass diese Regierung bis 2029 hält. Und unser Ziel ist natürlich am Ende in Berlin Entscheidungen mitzubestimmen. Im Bundestag werden die wesentlichen Entscheidungen dieses Landes außerhalb von Bildung und innerer Sicherheit getroffen. Das sind die einzigen beiden Themen, die den Ländern noch verblieben sind. Und darauf wollen wir uns konzentrieren. Insofern war für uns Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ein guter Testlauf und wir haben in der Tat die fertig eingereichte Liste mit allen, sagen wir mal, Formalitäten, die erledigt werden mussten, am Ende kurz vor Weihnachten zurückgezogen, weil wir gesagt haben, Bund ist wichtiger.
Wie will man bei der Bundespolitik mitentscheiden, wenn man nicht in den Landtagen vertreten ist, perspektivisch?
Naja, als junge Partei müssen Sie am Ende Prioritäten setzen. Also das ist völlig klar, dass auch die Landtage total wichtig sind. Die Strategie in den Landtagen zu beginnen, war eine, die wir, bevor die Bundesregierung sozusagen überhaupt ins Tun kam, für uns beschlossen haben. Und selbstverständlich sind die Landtage wichtig. Es folgen auch noch weitere Landtagswahlen. Aber wir sehen die Bundestagswahl als das primäre Ziel. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Dazu gilt es auch, die Organisation in allen Landesverbänden aufzubauen. Das haben wir in den 3 Monaten des vergangenen Jahres, also im Herbst, September, Oktober, November, Dezember, primär in Baden-Württemberg getan und haben dort sehr großes Interesse erzeugt. Aber das reicht uns am Ende nicht, nur in 2 Ländern präsent zu sein. Und deswegen sind wir inzwischen in etlichen Bundesländern, fast allen, bis auf Brandenburg, glaube ich, da sind wir noch nicht wirklich vertreten, mit Clubs vor Ort. Die Organisation wird also gerade aufgebaut. Und das Ziel ist, bis zur Bundestagswahl, die aus unserer Sicht deutlich vor 29 kommen wird, 27, 28 vermutlich, so präsent zu sein, so bekannt zu sein, dass wir dann bei der Bundestagswahl antreten können.
Jetzt haben das Kleinstparteien und neue Parteien in Deutschland ja historisch gesehen sehr schwer. Das BSW hat das auch zur Überraschung vieler Beobachter quasi im ersten Anlauf in die Landtage auch geschafft. Warum glauben Sie, dass es bei Teamfreiheit anders laufen sollte? Also es gab ja wirklich schon viele, auch die Maaßenabspaltung, die Werteunion-Parteien, die einfach brutal gescheitert sind.
Sie haben das BSW gerade als Beispiel genommen für eine Partei, die sehr schnell beim Wähler Erfolg gehabt hat. Was danach passiert ist, ist sozusagen eine andere Geschichte, die vielleicht ein bisschen zu weit führt. Das Entscheidende ist, dass es eine politische Lücke gibt und dass sie am Ende die entsprechende Bekanntheit bei den Bürgern haben. Und die Europawahl war übrigens die erste Wahl, nicht die Landtagswahl, weil es bei der Europawahl keine Hürde gab.
Und keine 5%-Hürde.
Genau. Ja, es gibt de facto eine 0,7%-Hürde, aber de facto gab es keine 5%-Hürde. Und deswegen war es für das BSW relativ einfach, auch eine bundesweite Bekanntheit zu erlangen. Auch sicherlich.
Liegt natürlich auch an ihrem Führungspersonal mit Sarah Wagenknecht.
Lag zweifelsohne daran, dass Sarah Wagenknecht eine der bekanntesten Politikerinnen Deutschlands ist.
Sehen Sie sich auch auf diesem Level?
Na, Team Freiheit hat einen anderen Ansatz. Also natürlich brauchen Sie Personal, das bundesweit bekannt ist. Und Thomas Kemmerich und ich sind 2 Figuren, die in der Vergangenheit stark polarisiert haben. Trotzdem ist Team Freiheit ja keine klassische Partei. Sie haben dankenswerterweise das Wort Antipartei benutzt, weil die Struktur dieser Partei anders ist. Das, was im Parteienrecht geht, parteilose Kandidaten aufzustellen für eine Partei, aber die Parteistruktur langsam wachsen zu lassen und die Partei nicht zum Maß aller Dinge zu machen, sondern das an Forderungen aufzugreifen, was insbesondere Unternehmer in diesem Land immer wieder äußern. Nämlich zu sagen, wir müssen die Freiheit zurück in dieses Land bringen, in der Wirtschaft, im Privatleben, auch in der Bildung. Das ist etwas, wofür 2 Personen gar nicht ausreichen, um das zu präsentieren. Aber sowohl Thomas Kemmerich als auch ich sind Unternehmer und wir ziehen interessanterweise bei Team Freiheit primär Unternehmer an und ganz, ganz wenig Beamte. Das ist kein Zufall, sondern es sind alles Menschen, die sagen, ich verlasse mich auf mich, ich verlasse mich auf meine Familie, ich verlasse mich auf mein Können und ich verlasse mich nicht auf den Staat, weil ich sehe, dass der Staat es nicht besser regeln kann als ich selbst.
Aber nur eine Unternehmerpartei ist ja auch nicht so erfolgsversprechend, oder? Also das wird ja auf der FDP auch zugeschrieben, nur eine Unternehmerpartei zu sein. Und die haben sie ja gerade quasi selbst schon für tot erklärt.
Na, tatsächlich, ich will jetzt nicht über andere Parteien sprechen, weil es immer nicht gut kommt. Tatsächlich ist die bürgerliche und die wirtschaftliche Freiheit in den letzten Jahrzehnten von allen Parteien in diesem Land massiv eingeschränkt worden. Das heißt, ich kenne aktuell, das ist natürlich Selbstwerbung, aber das ist, glaube ich, auch notwendig, keine Partei, die so radikal an das Steuersystem, an den Sozialstaat und viele andere Themen rangehen möchte, wie wir das tun. Und insofern, Unternehmerpartei ist dringend notwendig, weil an jedem Unternehmer ganz viele Mitarbeiter hängen. Und wenn wir in den vergangenen Jahrzehnten den Mittelstand als das Rückgrat dieses Landes gepriesen haben und sehen, dass dem gerade die Luft ausgeht, erstens aufgrund der teuren Energie, aber aufgrund der Tatsache, dass wir ihn zu Tode regulieren, ist genau das das Gebot der Stunde. Denn wenn wir uns die ganzen Selbstständigen und Kleinunternehmen anschauen, dann macht nach wie vor der Teil der Unternehmer den Teil der Gesellschaft aus, der überhaupt in der Lage ist, aus unserer Sicht das Dilemma zum Besseren zu wenden.
Wenn Sie sagen, mit den anderen Parteien ist eigentlich kein Staat zu machen, angenommen, Sie erfüllen das, was Sie vorhaben, Sie lösen das ein und schaffen es in ein Parlament, sei es auf Landes-, sei es auf Bundesebene. Mit wem wollen Sie denn diese radikale Politik umsetzen, wenn Sie sagen, die Sie haben nicht Altparteien gesagt, aber alte Parteien, mit denen kann man eigentlich keine Reformen machen. Brauchen Sie ja eine Mehrheit.
Ich glaube, es ist wichtig, immer zu unterscheiden zwischen einzelnen Individuen, Politikern. Und da gibt es ja durchaus nicht viele, aber es gibt etliche Politiker in Parteien, die erkannt haben, wo die Probleme liegen, die sich aber parteiintern nicht durchsetzen können, weil das der erste Kampf ist, den man kämpfen muss. Und da man in Deutschland nie alleine regieren wird, sondern immer über Koalitionen oder zumindest Mehrheiten reden muss, ist es wichtig, dass man natürlich den Konsens mit anderen Politikern sucht. Ob beim Thema Deregulierung oder andere Energiepolitik gibt es ja sowohl in der CDU als auch in der AfD und in kleinen Teilen auch in der SPD durchaus Menschen, die verstanden haben, dass es so nicht weitergeht.
Das mag richtig sein, aber damit kriegen Sie ja keine parlamentarische Mehrheit.
Ja, also da bin ich ganz sicher, dass man damit parlamentarische Mehrheiten erzeugt. Denn am Ende ist ja die Frage, was bringt eine andere Partei dazu, sich diesen Vorschlägen anzuschließen? Oder gucken wir einfach mal nicht in die Zukunft, gucken wir in die Vergangenheit, wie es bisher funktioniert hat. Warum konnten sich die Grünen mit ihrer Politik in den letzten Jahrzehnten in Deutschland leider zum Schaden des Landes durchsetzen, obwohl sie nie eine Partei der Mehrheit in den Parlamenten waren, mit Ausnahme von Baden-Württemberg? Weil sie als kleine Partei asymmetrischen Druck erzeugt haben auf die großen Parteien und weil die kleine Partei in einer Koalition immer den größeren Hebel hat, am Ende Macht zu bestätigen, Macht zu erhalten, Macht zu geben oder auch Macht wegzunehmen. Das ist ja das.
Also jetzt sind die Grünen ihr Vorbild beim Durchmarsch durch die Institutionen.
Naja, die Grünen haben gezeigt, dass man als kleine Partei, nicht als großer Koalitionspartner, diesen Machthebel hat, nur um zu zeigen, dass es funktioniert. Sie sind inhaltlich natürlich überhaupt gar kein Vorbild, aber sie zeigen, dass ein kleiner politischer Partner sehr wohl einen gewaltigen Hebel in der Hand hat und dass in einer Zusammenarbeit zwischen Parteien, die sich, ich nenne jetzt mal die CDU und die AfD, als die beiden Parteien, wo es einfach inhaltliche Überschneidungen gibt, sowohl beim Thema Wirtschaft als auch beim Thema Migration, weniger beim Thema Sozialstaat mit der AfD vermutlich, dass man diese Mehrheiten finden kann, weil wenn ein Kanzler der CDU eine Mehrheit erhalten will und dafür eine andere Partei braucht, dann hat er einen ganz anderen Hebel, diese Entscheidung gegenüber seinen eigenen parteiinternen Konkurrenten durchzusetzen. Das Negativbeispiel sehen wir gerade in der
SPD. Auf diesen Hebel verzichtet
SPD.
Friedrich Merz.
Auf diesen Hebel verzichtet Friedrich Merz, beziehungsweise er lässt gerade die SPD genau diesen Hebel gegen die CDU ausspielen. Das heißt, die Mehrheiten sind da, gucken wir auf die...
Aber dann habe ich Sie richtig verstanden, Sie würden dann beispielsweise potenziell in einem Landtag oder wo auch immer mit der AfD, die Sie mal publikumswirksam ja verlassen haben, eine Mehrheit bilden, um einen Antrag durchzubringen, von dem Sie überzeugt sind mit Team Freiheit.
Also wenn man in unsere 16 Punkte schaut, andere Wirtschaftspolitik, andere Migrationspolitik, mehr Freiheit für den Bürger, dann sagt Team Freiheit, wir sind über jede Stimme froh, die wir für diesen Vorschlag bekommen. Wo die Mehrheit herkommt, ist mir tatsächlich egal. Wenn grüne Abgeordnete zustimmen, finde ich das genauso in Ordnung. Das ist ja genau das, wovon wir seit langer Zeit weggekommen sind, dass es um den sachlichen Vorschlag geht, sondern dass am Ende die Brandmauer die Politik diktiert. Das hat die CDU sich von den linken Parteien aufdrücken lassen und leidet darunter und droht daran zu zerbrechen. Wir müssen schleunigst weg davon. Im Übrigen glaube ich auch, dass das Koalitionsmodell ausgedient hat und das, was die Skandinavier seit vielen Jahrzehnten immer wieder praktiziert haben, dass es Minderheitsregierungen gibt, in der ja eine Regierung zwar unter größeren Mühen, aber auch mit wechselnden Mehrheiten regieren kann. Das ist, was am Ende dem Parlament auch wieder zu mehr Macht verhilft. Das ist das, wofür Bürger das Parlament wählen. Und sicherlich gibt es Übereinstimmungen sowohl mit der CDU als mit der AfD bei etlichen Themen, aber es gibt auch etlichen Dissens. Und das Thema Sozialstaat zum Beispiel, da gäbe es große Reibungspunkte mit der AfD und vermutlich große Übereinstimmungen mit dem Wirtschaftsflügel der CDU. Ebenso beim Thema Überwachung, wo zum Beispiel, das wissen Sie vielleicht, CDU und AfD vor einigen Monaten in Rheinland-Pfalz für Kameraüberwachung im öffentlichen Raum gestimmt haben. Das wäre mit uns nicht zu machen. Insofern dekliniert man es durch und ist einem vergleichsweise gleichgültig, wer zustimmt, dann kommt man viel eher an eine Repräsentation der Bevölkerung als das, was aktuell in den Parlamenten leider passiert.
Können Sie nochmal in einem Satz sagen, warum sollte man Sie jetzt mit Ihrem dritten Versuch einer erfolgreichen Partei, warum sollte man Sie jetzt wählen?
Team Freiheit steht dafür, die Verantwortung an den Bürger zurückzugeben. Und wer glaubt, dass der Bürger der bessere Entscheider ist als der Staat, der landet automatisch bei Team Freiheit.
Das sagt Frauke Petri. Frau Petri, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und dass Sie heute nach Berlin gekommen sind.
Vielen Dank, Frau Achterberg.
Das war Machtspiel. Mein Name ist Beatrice Achterberg. Anregungen, Kommentare und alles, was ihr uns sagen wollt, könnt ihr an machtspiel@nzz.de schicken. Leseempfehlungen zum Thema findet ihr in der Folgenbeschreibung und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss, tschüss.